Zweifellos. Geschichten von Veränderungen.
Hallo liebe Hörerinnen, hallo liebe Hörer, herzlich willkommen zu Folge 3 der Zaungespräche aus der Serie Zweifellos Geschichten von Veränderungen mit mir, Barbara Henschel und dem Triathlon-Piraten Peter Zaun. Hallo Peter.
Grüß dich Barbara.
Ja, bei uns geht es ja um Veränderungen. Es geht darum, raus aus der Komfortzone zu kommen, sich auf Neues einzulassen. Etwas, was wir ja jeden Tag eigentlich in unserer modernen Welt permanent haben. Und sich neu zu erfinden und neue Sachen auszuprobieren, daran bist du ja ziemlich gut. Also für dich selber, ne? Aber du hast ja auch etwas auch für andere Menschen gemacht. Nämlich du hast 15 Jahre lang dafür gesorgt, dass auch andere mal aus ihrer Komfortzone rauskamen. Und zwar mit einem Projekt, das nannte sich Von 0 auf 60. Was war denn die Idee dahinter? Erzähl.
Okay, ja, also zum einen war ich durch den Unfall, das hatten wir ja in einer der Geschichten davor, soweit gehandicapt, dass das Laufen halt wegfiel von da an, ich also verstärkt Rad gefahren bin.
Die gesplitterte Kniescheibe im Kreisverkehr, ne?
Genau.
Wir erinnern uns.
Mhm. Und dann habe ich natürlich auch viele Sachen erlebt, gerade wenn man so in den Radsport ein bisschen reinschnuppert, was alles schieflaufen kann. Leute, die einem mehr oder weniger zwar an die Hand nehmen möchten, vielleicht auch guten Willens sind, einen einzuführen in den Bereich, aber dann doch irgendwie eher verschleißen, als dass sie ihn weiterbringen. Mhm. Und auch materialtechnisch, wo man einfach, ja, vielleicht verkaufstechnisch gut beraten wurde, aber nicht materialtechnisch gut beraten wurde und so weiter und so fort. Das war einer der Gründe, dass ich einfach wollte, dass Leute nicht von vornherein dieselben Fehler machen wie ich. Vom Grundprinzip her hatte ich aber, dadurch, dass ich das Fahrradgeschäft ja irgendwann hatte, auch das haben wir in einer der Folgen vorher mal behandelt.
Richtig, der Profishop-Kunde, der Ort der Weisheit.
Liebe Barbara, du brauchst es nicht mehr zu bewerben, das Geschäft ist zu.
Ich weiß, aber ich finde, es ist trotzdem, finde ich, eine ganz gute Bridge immer so nochmal zu den anderen Folgen. Okay. Wer mehr über die Geschichte vom Profishop-Kunde wissen will und wie du damals es geschafft hast, den mit deinem Kopftuch den Kredit dafür zu kriegen, das ist Folge 2.
Oh mein Gott, da werden noch Generationen von Verkaufsförderern dran scheitern an diesem Gespräch, was ich da geführt habe. Egal. Ja, also das Geschäft hatte ich und habe halt festgestellt, Räder zu verkaufen ist die eine Sache. Und das haben wir mit Sicherheit auch damals nicht schlecht gemacht. Also 2000 habe ich das Geschäft, glaube ich, übernommen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und bis 2005 haben wir ja auch schon Räder verkauft und das war auch alles recht fein. Aber die Tatsache, dass Leute wieder kamen und sagten, ich habe halt ein Problem, was auch immer, ich weiß nicht, wo ich fahren soll, ich weiß nicht, wie viel ich fahren soll, ich habe das Gefühl, ich fahre 5-mal die Woche und ich werde nicht besser, die Schaltung geht nicht, etc., etc. Tausend und einen Grund, warum dann auf einmal das Rad wieder da stand bei mir, mit dem Hinweis, bitte verkauf es doch für mich, weil das ist nicht mein Sport, mein Hobby, wie auch immer. So, und irgendwann war ich halt einfach an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich muss den Leuten einfach zeigen, wie es besser funktioniert. Also jetzt mal in Anführungsstrichen völlig uneigennützig dafür sorgen, dass die Leute mehr verschleißen, indem sie mehr fahren. Und dann natürlich, man verzeihe es mir, dafür sorgen wollte, dass sie zu mir kommen, um dann das mehr Verschleiß wieder umzusetzen. Also an sich ein Marketing-Tool, wenn man so will, um dafür zu sorgen, dass man mehr Umsatz macht, indem man Leuten zeigt, das macht Spaß, das ist schön. Mhm. Und dann die Leute sagen, oh, das ist wirklich schön. Ich fahre ganz viel und ich mache ganz viel und auch bei jedem Wetter und was weiß ich. Und dann hat man natürlich einen etwas höheren Verschleiß. Man verbraucht mehr, man braucht vielleicht auch andere Sachen, weil man mehr fährt als gedacht.
Handschuhe,
ja, nicht Kopfbänder, nur das, sondern vielleicht, du hast ja auch mal irgendwann angefangen. Irgendwann hast du dir eine Vorstellung gemacht, du hast gesagt, ich fahre vielleicht einmal die Woche oder zweimal die Woche. Mhm. So, und dann kommt der komische Typ mit dem Kopftuch daher und fährt mit dir und machst ein bisschen was und auf einmal so, verdammt, zweimal die Woche trainieren, auf einmal werden aus 100 Kilometer im Monat 500 Kilometer im Monat. Das hinterlässt natürlich auch Spuren beim Material.
Mhm. Das heißt, das war gar nicht so ein altruistischer Ansatz zu sagen, oh, ich, also nicht nur, ja, also ich glaube, die Notwendigkeit hast du, glaube ich, für dich so schon entdeckt, dass die Leute einfach auch irgendwie diesen Bedarf nach Beratung und wie irgendwie auch jemanden hatten, der sie motiviert, der sie ja sozusagen aus der Komfortzone rauskickt, aber gar nicht jetzt so in diesem Konzept, so dass du sagst, ich möchte den Menschen helfen. Ja, auch, aber ich würde auch ganz gerne ein bisschen Kohle machen.
Ja, nu, also ich
was
glaube,
ja
jeder,
total in Ordnung ist.
Also, ja, jeder auf der Welt weiß, dass keiner von Luft und Liebe leben kann und auch nicht von Kettenfett. Von daher macht es schon Sinn, dass man einfach Leute so weit dafür begeistert, dass sie sagen, ja, das hat er mir richtig erzählt. Natürlich ist irgendwann auch jemand dabei, der sagt so, ja, aber das mache ich nicht oder ich will das nicht machen. Ist alles fein, alles prima, aber die Tatsache, dass man vielleicht mehr Spaß hatte, als man dachte und einfach mehr macht, sorgt einfach dafür, dass beide was davon haben. Es ist eine Win-Win-Situation, was meiner Meinung nach völlig fair ist.
Ja? Und jetzt müssen wir mal auf das Projekt nochmal direkt reingehen, also auf das Angebot. Was erwartete denn deine Kunden da eigentlich? Es war ja so, dass man sich ja man konnte ja sozusagen sich einbuchen in dieses Projekt, richtig?
Genau.
Also man musste noch nicht mal ein Rennrad haben.
Nee. Ich muss dazu sagen, dass 2005 das Thema Training für Jedermann-Rennen sowas von in den Kinderschuhen gesteckt hatte, weil es gar nicht so viele Jedermann-Rennen gab. Mhm. Also es gab ein Rennen in Hamburg, wo irgendwie 20.000 Leute gestartet sind. Das kannte irgendwie jeder in der Radsportszene. Aber ich glaube, es war ein Jahr vorher, wo es das erste Mal rund um Köln stattfand. Also für Jedermänner. Und da gab es schon gar nicht irgendwo trainingsbegleitende Maßnahmen oder sowas in der Richtung. Also das gab es quasi gar nicht, dass Leute für irgendwas trainiert wurden in der Gruppe, so als Trainingsprojekt. Und das muss man zum einen verstehen, wenn man das sieht, weil die Leute kamen natürlich zu mir ins Geschäft und haben gesagt, ich bräuchte ein Rennrad. Dann habe ich gesagt, ja, kann ich machen. Kriegst du jetzt gleich ein Rennrad von mir, aber ich könnte auch sagen, pass mal auf, ich gebe dir nicht nur ein Rennrad, sondern du kriegst auch von mir eine Bedienungsanleitung dazu. Und zwar jeden Sonntag, wenn ich neben dir fahre und sage, wie du am besten damit umgehst. Und das war der Hintergrund, wo dann die Leute gesagt haben, das ist geil. Ja, weil du hast natürlich auch den Punkt, wenn du irgendwo in ein Fahrradgeschäft gehst und du kriegst ein Rad und dann wirst du mit deinen Fragen und deinem Problem alleine gelassen. Du fährst und hast ein Problem und keiner hilft dir. Selbst wenn du dann unzufrieden mit dem Material bist, stehst du alleine da. Ich könnte es mir dann aber in dem Zusammenhang gar nicht leisten, jemand Unzufriedenes auf die Straße zu schicken, weil der würde er mir den Sonntag verderben, weil er mit mir fahren würde oder sie mit mir fahren würde, mir permanent in den Ohren liegen würde, das geht nicht und hier ist es schwammig und da schaltet es nicht und die Bremse quietscht und was weiß ich nicht alles. Ich muss aber astrein abliefern und das eben auf eine große Gruppe von Leuten, die einfach nicht nur das Training, sondern auch das Material von mir bekommen haben.
Und große Gruppe von Leuten, das ist nochmal interessant. Du hast wahrscheinlich eher klein angefangen. Also ich bin ja auch einige Jahre mitgefahren und wir waren ja manchmal, also wirklich 20, 25, also Leute, so schon ein richtiger Zug, der da durch die Gegend gefahren ist. Das ist ja ganz schön auch angewachsen. Ne?
Ich glaube, wir waren in die größte Gruppe waren wir, glaube ich, mal mit 55 Leuten.
Boah.
Das war schon echt groß zu handeln und wir mussten halt echt gucken, wo kriegen wir die ganzen Leute her, die auch steuern, weil wir fahren natürlich dann nicht als eine Gruppe rum. Ja,
es gab ja immer drei
Leistungsgruppen. Mindestens drei Gruppen.
Ne? Mindestens drei, das war Cappuccino, Espresso, Ristretto und
genau.
Genau, ja, das ist natürlich auch echt...
Klein Anfang war, haben wir mit, ich glaube, mit 11 oder 12 Leuten angefangen, da sind Inge und ich als Tourenguides gefahren. Ja, das hat halt einfach uns auch Spaß gemacht zu sehen, wie Leute Fortschritte machen. Und dann waren wir die Begeisterten. Ja, die Leute haben uns das zurückgegeben. Das fand ich toll, also wirklich.
Und das ganze Projekt hat ja dann auch tatsächlich auch über die Kölner Grenzen hinaus ist es zur Bekanntheit geworden. Also einmal erzähltest du mal von tatsächlich einer Fernsehreportage in der Aktuellen Stunde beim WDR Fernsehen. Wart ihr tatsächlich Fernsehstars mit eurem Projekt?
Ja, Fernsehstars, also the Oscar goes to. Ja, nein, das war es definitiv nicht. Sondern man hatte irgendwie beim WDR im Zusammenhang mit Rund um Köln wollte man irgendwie eine Challenge aufbauen, wo man sagt, also mit dem WDR-Mitarbeiter gegen einen Zuschauer und dann gab es ein Casting, wo also Zuschauer ausgewählt wurden und anrufen sollten und was weiß ich. Die wurden dann quasi parallel zum ganzen Wintertraining von mir betreut, also ein Moderator von der Aktuellen Stunde und ein Zuschauer. Und dann haben wir die begleitet. Das war 2007 fing das an. 2008 hat man diesen mörderischen Winter. wo es Ostern geschneit hat. Und damit war das Projekt quasi gescheitert. Weil rund um Köln gab es nicht.
Rund um Köln gab es dann nicht, ja, genau. Und dann wurde ihr aber auch noch mal über die Kölner Grenzen hinaus. Und zwar kam die Nordmilch auf euch zu.
Ja, genau? Die Nordmilch AG oder die Marke davon Milram. Mhm. Die sagten halt, die hatten damals das Profiteam Milram, mhm. Das ja bei der Tour de France startete, bei diversen internationalen Rennen. Also ein richtig großer Rennstart. Und die sagten also, die Mitarbeiter, die Bauern und so weiter, für die würden sie halt schon ganz gerne auch was machen, was einfach dazu passt und auch als Marketinginstrument genutzt werden könnte. Und so sind sie irgendwie durch die Gegend gelaufen und irgendjemand beim Münsterland Giro, ein anderes Jedermann-Rennen, was jedes Jahr stattfindet, hatte gesagt, sie hätten keine Ahnung, aber sie kennen da einen aus dem Raum Köln, der macht sowas, sie sollten sich mal bei mir melden. Und so hatte ich Kontakt mit dem Management von der Nordmilch AG und es ging dann um, ich glaube, 40 oder 50 Mitarbeiter der Nordmilch AG auf drei verschiedene Standorten im Norddeutschen verteilt, die wir dann trainiert haben, zwar über einen kurzen Zeitraum und auch nicht für Rund um Köln, sondern eben für die, ich glaube, damals waren die Vattenfall Cycle Classics in Hamburg und sollten da ihr Rennen machen und. Auch da, ne? Die treffen sich auch immer noch und die fahren auch immer noch miteinander. Und ich kriege auch immer noch mal ab und zu eine E-Mail oder sonst was in der Richtung. Also es ist ja mal toll, ne? Wenn Leute aus ihrem Alltag rausgeholt werden, man hat die so weit begeistert, dass sie einfach ihr Leben komplett umkrempeln und auf einmal feststellen, so, es geht alles viel besser, wenn ich nicht saufe, wenn ich nicht Tabletten zu mir nehme, mich halbwegs gesündig. Ja, einfach so auf alles ein bisschen achten. Man muss ja nicht alles auf links drehen, ne? Ja. Aber vielleicht so ein bisschen darauf achten und nicht samstags abends in der Stammkneipe abhängen. Geht auch nicht, weil sonntags morgens steht der Typ mit dem Kopftuch wieder da und sagt, ist mir egal, ob du einen Kater hast oder nicht, aber wir fahren jetzt mal 3 Stunden, ja? Und dann lässt man das vielleicht besser samstags abends und auf einmal stellt man fest, ja, das ist geil, so komme ich auch durchs Leben und ich fühle mich viel, viel wohler.
Oh. Du hast ja da auch echt, also ich glaube, du hast eine Menge Menschen damit, dass mit dem Radfahren eben auch, glaube ich, Freude auch an der Bewegung und auch am Sport natürlich auch mitgegeben und die auch aus der Komfortzone rausgebracht. Wir sprechen ja hier auch viel über Veränderungen. Was ist so eine von deinen Geschichten, ich glaube, da gab es bestimmt ganz viele, aber was ist so eine von deinen Lieblingsgeschichten, wo du sagst, boah, das ist sowas, wo ich sage, das hat wirklich bei dieser Person alles und mindestens oder sehr, sehr viel verändert.
Ach ja, es gibt da hunderttausend und eine Geschichte, die ihr erlebt habt. Und man hat mir auch schon gesagt, ich soll mal ein Buch schreiben. Aber ich bin nicht so der Schreiber oder Leser-Ding.
Stattdessen machen wir einen Podcast.
Genau, finde ich total klasse.
Das ist auch viel besser.
Ich glaube, das, was mir so am längsten nachgelaufen ist und am meisten, wovon ich am meisten mitgekriegt habe, war ein Mädel. Man hat sie damals Magic Maggie genannt. Sie war im ersten Jahr, glaube ich, mit dabei, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Also 2005, ne?
Ja. Und die vom Laufen zu mir kam und mit dem Radfahren angefangen hat und völlig überfordert war von 2 Schalthebeln am Lenker. Und das war so das erste Einschneidende, was ich erlebt habe, war, dass sie rund um Köln gefahren ist in einem 36er Schnitt. Als ihr erstes Rennen, ne, nach 7 Monaten Training, fand ich schon geil. Und die überhaupt nicht verstanden hat, wofür sie den einen Schalthebel noch brauchte. Sie hat alles mit dem anderen Schalthebel gemacht. Das heißt, wer die Rund um Köln Strecke kennt, da muss man das ein oder andere Mal auch mal vorne die Kettenblätter wechseln, um mal einen richtig leichten Gang reinzuhaben, quasi den Rettungsring. Und das hat sie überhaupt nicht gebraucht. Das hat sie nicht verstanden, wofür sie das braucht, so viele die ganzen Hebel, das ist unsinnig.
Das erinnert, also ich bin ja rund um Köln auch ein paar Mal mitgefahren und wer diese Strecke kennt, der weiß, dass die Hölle von Sand irgendwann kommt. Also Sand, ein kleines Dörfchen irgendwo im Bergischen und da wird es plötzlich sehr, sehr, zwar kurz, aber es wird plötzlich sehr, sehr steil. Und es gibt auch Menschen, die ich da gesehen habe, die sind da abgestiegen.
Ja.
Und das ist wirklich der Albtraum eines jeden rund um Köln-Fahrers. Ich muss einfach nur Sand überleben. Ja. Und dass dann diese Lady das offensichtlich mit dem großen Kettenblatt, einfach durchgebrettert ist. Das ist ja schon legendär. Ne?
Ja, ist so. Ein Jahr später ist sie dann nicht die 60 Kilometer, sondern die 100 Kilometer gefahren, in exakt demselben Schnitt.
Oha.
Und dann ist sie in den Radsportverein gegangen. Sie hat auch irgendwo, ist sie auch mal Lizenzrennen gefahren und so weiter und so fort. Und irgendwann kriege ich dann ein YouTube-Video von der Siegerehrung in St. Johann, wo die Altersklassen-Weltmeisterschaften stattfinden im Radsport, wo sie dann als Erste vom Zeitfahren her steht. Und da muss ich sagen, das tut mir leid, wenn sich das jetzt sehr egoistisch anhört, aber den Schuh ziehe ich mir an.
Oh, also ja, allem Fug und Recht, würde ich mal sagen.
Ja, das sagst du, aber ich hatte schon die Diskussion mit diversen Radsportvereinen, ja, die mir gesagt haben, das steht mir nicht zu. Ja, weil ich ja letztendlich dann, das wäre ja selber, wenn irgendein Händler irgendjemandem ein Rennrad gibt und der wird dann irgendwann in 20 Jahre später Weltmeister. Das ist ja dasselbe. Hm. Und ja, sehe ich nicht so, weil es gehört außer dem Material auch noch was anderes dazu. Nämlich die Motivation, jeden Sonntag auch bei Scheißwetter, gelinde gesagt, mal aufs Rad zu steigen und wenn es weh tut, einfach doch weiter zu fahren. Und wenn man Schnupfen hat, rauszunehmen, auch wenn man gerade Bock hat zu fahren, also genau das Umgekehrte, all diese Sachen umzusetzen. Und da muss jemand dahinter stehen und sagen so, lass das oder mach das und auch die Verantwortung dafür übernehmen. Und das ist nicht mit einem Rad getan.
Absolut nicht, absolut nicht. Das merke ich ja auch an meiner eigenen Erfahrung mit dem Projekt 0 auf 60. Also ich fahre jetzt, wo es das Projekt nicht mehr gibt, fahre ich, auch obwohl ich im Radsportverein bin, auch weitaus weniger, weil die Motivation war halt schon, also die kommt halt, die wird einfach abgestrahlt, ja, und man ist dann einfach, man steht dann einfach parat um jeden Sonntag um 9:30, ja, weil das einfach...
Ich habe mal scherzhafterweise in die Gruppe gesagt, wer sonntags nicht kommt, den holen wir ab. Und wenn man dann vorstellt, dass man irgendwie 9 Uhr morgens da eine Gruppe von Radfahrern vor der Tür steht und einfach mal ruft, ey, geht los! Ja, dann möchte man vielleicht diese Situation vermeiden und fährt dann vielleicht freiwillig zum Treffpunkt.
Das finde ich nicht schlecht. Ja, das ist auch eine Möglichkeit. Was hat denn Magic Maggie eigentlich gesagt? Also hat sie dir auch nochmal, hat sie selber auch eine Meinung zu dem Thema?
Ja, sie sagte auch, also ist schon länger, dass ich sie nicht mehr gesehen habe, muss ich auch dazu sagen. Aber das hat eher damit zu tun, weil die Örtlichkeiten sich geändert haben. Sie ist, glaube ich, in die Eifel irgendwo gezogen und wir hatten nicht mehr so viel Kontakt. Alles gut. Aber das Letzte, was ich weiß, und dann, wenn wir Kontakt hatten, hat sie mir schon immer mal wieder erklärt, dass im Prinzip der Ursprung, das erste Rad und alles, was damit zusammenhängt, von mir gekommen ist. Also von daher, ja, ich bin da stolz drauf. Da habe ich schon ein Stück weit jemanden angeschoben. Aber es gibt halt viel. Ich hab jemanden trainiert, der ist durch mich ans Rennradfahren gekommen, also immer ohne Vorbildung in dem Bereich. Und ist dann ein paar Jahre später Paris-Brest-Paris gefahren, also 1300 Kilometer Rennen, 1300 Kilometer am Stück gefahren. Das sind so Sachen, ja, Leute, die im Triathlon irgendwo ganz weit vorne gelandet sind. Ja, also es gibt schon einige Parallelen wollte ich gerade sagen, meine ich aber gar nicht, sondern es gibt schon irgendwo Leute, die ich begeistern konnte. Das macht mich schon stolz.
Ja, ja, ich glaube, das kannst du auch wirklich sein. Also ich erinnere mich auch an Menschen, die zum Beispiel auch schwere Krankheiten überstanden haben, ne? Dann eben auch in der Gruppe halt trotzdem dann weitergemacht haben, ja. Triathlon machen und wo man sich denkt, Wahnsinn. Also
kannst du dich an das Mädel erinnern mit dem Brustkrebs, die mal eine Zeit lang mitgefahren ist mit uns, die total geil fand, dass sie mit uns mitfahren konnte und das richtig toll fand, so aus ihrem Alltag rauszukommen, nicht dauernd mit ihrem Brustkrebs konfrontiert. Ich glaube, keiner in der Gruppe hat es wirklich mitgekriegt, dass sie Brustkrebs überwunden hatte. Aber die hatte eine Ausstrahlung, die war göttlich und auch so Situationen, dass ein Ford-Manager mit einer Aldi-Kassiererin sich über Stunden unterhalten, was sie niemals im Alltag tun würden, wo man als Trainer dahinter fährt und sagt so, ihr zwei, ihr würdet euch nicht mal angucken auf der Straße.
Das ist total krass. Ich glaube, das ist auch wirklich, man ist wie in dieser Gruppe auch, in so einer Gruppe halt eben auch wie gleichgeschaltet. Ja, alle haben den Helm auf und sitzen auf dem Rad.
Ja.
Und dann weiß man, also genau wie du schon sagst, man würde sich mit dem Arsch nicht angucken, ja, im echten Leben. Also nicht, weil man jetzt sich nicht mag oder so, sondern einfach, weil man überhaupt gar keine gemeinsamen Erlebnisse hat. Und so ein Erlebnis, das schweißt unfassbar zusammen. Und ich fand das auch immer wieder faszinierend. Ich finde es auch heute noch wieder faszinierend, und diese Gruppe, die 0 auf 60 Gruppe, die gibt es ja sozusagen immer noch als privaten Menschen. Wir treffen uns ja immer noch hin wieder zum Radfahren.
Die alten Leidensgenossen sind jetzt eine Selbsthilfegruppe. Die sind jetzt
eine Selbsthilfegruppe geworden. Und das war wirklich schon irre, dass man wirklich gemeinsam total verbunden war. No?
Also, ja, also man hat, glaube ich, wenn man die gleichen Kilometer in der gleichen Situation gefahren ist, dann hat man irgendwo Anknüpfungspunkte und dann ist es an sich eine übergreifende Situation, wo man einfach auch im Alltag dann miteinander quatscht und so, wo man einfach eine andere Basis hat, um sich zu unterhalten, was man vorher nicht hatte. Ja, was hat eine Aldi-Kassiererin und Ford-Manager gemeinsam? Gar nichts. Ja, also, aber in Radklamotten und dann nach 3 Stunden komplett dreckig eingesaut zu sein, da klopft man sich gegenseitig auf die Schultern und findet das toll, dass man das überstanden hat. Und irgendwie eine Stunde später sind auch die Hände wieder da. Ja, und
die fühlt man dann einfach nach der Kälte.
Ja, die fühlt man auf einmal wieder. Mhm. Und dann quatscht man auch darüber bei einer heißen Tasse Tee und weißt du und da. Und dann sind dann Wochen später noch darüber gequatscht. Weißt du, die Ausfahrt von damals noch und was weiß ich. Das gibt eine andere Basis. Ja? Ich habe eine Mitarbeiterin von der Sparkasse gehabt, die im Controlling gearbeitet hat. Ja? Schön mit Röckchen und höheren Schüchen und fein gemacht und sonst was, alles zurecht gemacht. Ja? Und von der habe ich Bilder gemacht nach einer Ausfahrt. Da war die, glaube ich, kaum zu erkennen. Das hat sie auf der Arbeit gezeigt. Die waren völlig von den Socken, wie diese Frau so aussehen kann, ja? Die sonst immer nur so aussieht, als wäre sie gerade aus einem Kinofilm entsprungen.
Ja, das ist, ich glaube, das ist eine ganz, also auch ein ganz tolles Erlebnis. Irgendwie, vielleicht ist es, also was für Frauen irgendwie intensiver ist als für Männer, weiß ich gar nicht so, aber ich kann das ja nur aus meiner Sicht sagen und ich glaube, das ist auch für die Kollegen.
Die Mädels gehen zwingend zu.
Oder so, ja. Geben das die Mädels mehr zu?
Ja, schon so. Also, wenn Beratungen oder sonst was erfolgt sind, die ganze Zeit waren es immer die Mädels, die gesagt haben, ich habe keine Ahnung von dem Rad, aber die Farbe ist geil. Und der Kerl genauso wenig Ahnung hat, aber dann sagt, ist egal was, aber die Schaltung will ich haben.
Ah, okay.
Ja, der hat auch keine Ahnung davon. Ja, aber der zieht sich an der Technik hoch, weil irgendein Kumpel ihm gesagt hat, du musst das und das fahren, ob er das jetzt braucht oder nicht, ist völlig egal. Und die Frau sagt, ich habe keine Ahnung, aber Pink finde ich geil oder was auch immer. Ja?
Aber Technik hin oder her, am Ende des Tages war es ja auch so, dass es ja auch durch von der Leistung her, ne, auch etwas war, wo man auch körperlich so über seine Grenzen gegangen ist. Also durchaus auch Situationen, die mir noch in der Erinnerung brennen, wo wir irgendwo im Bergisch irgendwie so einen Anstieg hochgefahren sind und mir hing schon die Lunge aus dem Hals und dann warst du plötzlich neben mir und hast gesagt, so, und bis zu dem Straßenstück gibst du jetzt mal Knallgas. Und ich so, ich kann das aber nicht. Und dann hast du mich angeschrien, du fährst das jetzt.
Das bin ich nicht gewesen.
Doch. Und ich so, ich kann aber nicht, du fährst das jetzt. Und dann bin ich das gefahren. Und dann war ich so happy. Das waren auch so manchmal auch so kleine Momente. Also es ist gar nicht immer nur so, das ist gar nicht nur das Große. Es sind auch so die Momente, dass man wirklich, dass du Menschen wirklich echt also aus der Komfortzone einfach rausgetreten hast. Ja. Und dann waren sie auch sehr glücklich, dass sie dann
da du hast natürlich häufig die Situation, dass Leute denken, sie wüssten ihre Grenzen. Und wenn dann einer um die Ecke kommt, der sagt, also, da steckt viel mehr drin, ja, als das, was du dir gerade zutraust und einfach mal 3 Tritte über dieses Level gehst, dann machst du ganz andere Erfahrungen.
Ja? Aber dazu muss man natürlich auch vertrauen können. Und ich glaube, du hast einen großen, du warst da sozusagen als Chef der Truppe irgendwo auch jemand, also für mich war das sicherlich so. Und für die anderen, das habe ich ja auch gemerkt, die haben ja auch einfach getan, was du denen gesagt hast.
Oh Gott.
Aber das war schon, man hat dann darauf vertraut, ja, weil man wusste irgendwie, wenn der Peter sagt, ich schaffe das, dann schaffe ich das. Und wenn mir jetzt gerade die Lunge aus dem Hals sind, ist mir das egal, weil Peter hat gesagt, ich schaffe das jetzt. Und dann macht man das.
Ja, aber mal klar gesagt, mir fällt gerade keiner ein, bitte verbessere mich, wenn es anders ist. Mir fällt gerade keiner ein, bei dem es nicht funktioniert hat. Also, ja, vielleicht ist jemand zu dir gekommen, man kommt ja dann selten zum Trainer und sagt so, der hat sie nicht mehr alle, ich mach das nicht oder sonst was. Ich kenne keinen, der gesagt hat, das, was der Peter gesagt hat, stimmt nicht.
Das stimmt. Also habe ich auch, ist auch nie heimlich jemand zu mir gekommen.
Ich hatte immer sehr, sehr ungläubige Augen vor mir, wenn ich mit so Rookies, mit so Neulingen da gesessen habe und wir hatten so eine Präsentation am Anfang, ja, wo wir alles vorgestellt haben und habe dann denen erklärt, wir werden jetzt miteinander trainieren und ihr werdet rund um Köln, werdet ihr mindestens einen 30er Schnitt fahren, ja, und ihr werdet feststellen, wie viel Spaß Regenfahrten machen. Ja?
Richtig.
So. Das sind die Sachen, das waren immer 2 Sachen, die ich in jeder Präsentation gesagt habe und ich habe jedes Mal dieselben Gesichter vor mir gehabt, auch wenn andere Personen hinter den Gesichtern waren, es waren jedes Mal dieselben ungläubigen Gesichter und nach der Präsentation war es auch immer bei unseren Guides dasselbe Thema, wie soll das funktionieren? Und jedes Mal dasselbe, vertraut und macht und es hat jedes Mal funktioniert.
Ja. Ja, Vertrauen ist, glaube ich, auch eine wichtige Zutat in so einer Gruppe, ne? Dass man einfach auch immer weiß, es wird immer gut, mir kann nichts passieren.
Ja, ne? Du musst natürlich auch gewährleisten, dass du die Verantwortung im Zweifelsfall übernimmst. Ja? Ich bin nicht der, ich sage mal Politiker, ja, der sagt, also ich bin der Meinung, eine These sollte so und so aussehen Und sobald das irgendwie anders ist, so, ja, ich war ja nur meine Meinung, das hatte ja gar nichts mit der Realität zu tun und schon kann man sich wieder zurückziehen. Mhm. Nein, ich habe mich hingestellt und habe gesagt, ich sag dir, du machst das und wenn du das machst, ist die Konsequenz, dass das und das passiert. So, und dann kann man auch gerne auf mich zurückkommen und sagen, du hast mir das gesagt, ich habe es gemacht, aber es ist nicht passiert. Alles gut, komme ich prima mit zurecht. Es ist mir lieber, dass so rum als andersherum kommt. Aber die Situation gab es nicht. Ich wusste schon, was ich tue. Ja, auch wenn ich nie Trainer gelernt habe. Ich war nie an der Sporthochschule in Köln. Ich habe sehr viel Kontakt mit Leuten von der Sporthochschule gepflegt. Aber ich war nie Trainer an der Sporthochschule, sondern ich habe immer alles über Motivation gemacht. Und ich glaube, dass der Unterschied zwischen einem Trainer und einem Coach, wie man einen Coach als solches versteht, einfach ist die Tatsache, dass der Coach einfach das Ganze so ein bisschen aus dem Leben heraus betrachtet. Der Trainer ist derjenige mit der Excel-Tabelle, der sagt, heute müssen wir das und das und dann einen Trainingsplan halt machen.
Der Analytiker sozusagen.
Ganz genau. Der sagt, also es gibt laut Studie, so und so muss das funktionieren. Und dann machst du das oder du lässt es. Der Coach ist derjenige, der sagt, also wenn du jetzt keine Zeit hast, irgendwas zu machen, dann müssen wir überlegen, wie wir das trotzdem erreichen, aber anders. Ja? Es regnet draußen. Ja, stell dir vor, es regnet bei Rund um Köln. Was machst du denn dann? Willst du dann sagen, ich starte nicht? Ja, also was ist denn dann? Du hast aber um dich herum vielleicht 1500 Leute, die alle fahren, aber irgendwie zweimal in ihrem gesamten Leben überhaupt nur im Regen unterwegs waren. Wir sind jetzt das dritte Wochenende hintereinander im Regen unterwegs. Du weißt, wann muss ich bremsen, wann muss ich die Ecke rumfahren und vor wem muss ich Abstand halten, damit mir nichts passiert. Das ist eine Erfahrung, die kannst du nur sammeln, wenn du es machst. Die kannst du nicht über eine Excel-Tabelle bekommen. Du kannst auch nicht trainieren lernen, sondern du musst trainieren wollen. Wenn du aber trainieren willst, dann brauchst du keinen Trainingsplan, der dir sagt, was du sonntags morgens zu machen hast, sondern du brauchst jemand, der dir sagt, jetzt ist scheiß Wetter, du hast keinen Bock, das weiß ich, ist aber völlig egal, wir sind jetzt 20 Leute, die alle keinen Bock haben, ja, und wenn wir fertig sind, dann klopfen wir uns alle auf die Schulter und finden es geil. Und das ist der Punkt, wo ich glaube ich, die Leute abgeholt habe und habe gesagt, ich bin euer Coach. Trainer könnt ihr euch im Internet holen.
Ja, das hat auch gut funktioniert. Und zwar ja so, dass wirklich auch daraus auch wirklich persönliche Freundschaften geworden sind. Ne?
Ja, auch das.
Genau. Und als dann halt eben im März 2020 dann Corona dann zugeschlagen hat, ne, da war ja dann leider auch Ende für 0 auf 60. Das war ja, glaube ich, auch einfach von der Sicherheitslage einfach für dich.
Ja, du kannst es nicht verantworten, ne? Mit 20, vielleicht auch 30 oder was auch immer, Leuten dich zu treffen. Und wir leben halt davon, dass wir miteinander fahren und nicht einfach nur von oben herab mit irgendwas tun und auch nicht Abstand einhalten bis zum geht nicht mehr. Das funktioniert in so einer Gruppe, wie wir sie haben, funktioniert es nicht. Da ist es dann eine Geschichte, dann holst du dir besser einen Trainingsplan aus dem Internet und absolvierst den. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass da auch irgendwas funktioniert. Ob es jetzt gut ist oder schlecht ist, ist eine andere Sache, aber irgendwas wird sich verändern. Aber wenn man sich nicht mehr richtig begegnen kann und kann nicht mehr miteinander Sachen analysieren und bequatschen und sich vielleicht auch mal nach einem Scheißerlebnis in den Arm nehmen kann, dann sind wir die falsche Gruppe. Dann können wir das Projekt auch irgendwie canceln. Und das war eine schwere Entscheidung, die ich da getroffen habe, für mich jedenfalls. Und ich hatte auch so den Eindruck, dass für viele andere, die sich darauf gefreut haben, wieder in den Winter mit mir zu starten, auch das Gefühl. Es zeigt mir halt auch einfach, dass, weil viele Leute sich immer noch treffen. Ja, wir reden jetzt darüber, dass es jetzt über ein Jahr her ist. Und trotzdem Leute sagen, so, jetzt ist Winter. Und was soll ich sonst im Winter sonntags machen? Außer mich aufs Rad setzen und mich mit Leuten treffen, die denselben Schwachsinn zu machen wie ich. Nämlich im Regen draußen rumzufahren.
So ist es. So trifft sich nämlich die Truppe tatsächlich jetzt regelmäßig immer noch zu lockeren Fahrten. Und wir zeigen uns gegenseitig unsere Impfzertifikate und halten natürlich irgendwie auch irgendwie Abstand. Aber trotzdem ist die Verbindung ja da. Ne? Und es ist auch ganz süß, weil immer wieder bringt jemand noch einen Gastfahrer mit und dann kommt dann doch noch der eine oder andere dann dazu. Also das ist eigentlich eine sehr schöne Mischung.
Ja,
du hast auf jeden Fall Menschen, nicht nur du dich selber aus der Komfortzone gebracht hast, indem du das einfach mal gestartet hast, sondern ich glaube, dass du da unfassbar viele Menschen auch dazu gebracht hast, irgendwie Dinge mal anders zu sehen, dass die sich auch aus diesen Erlebnissen halt einfach auch gestärkt haben und dass die vielleicht auch da rausgegangen sind und gesagt haben, boah, ich kann 4 Stunden Rad fahren, dann kann ich auch alles andere in meinem Leben, dann kann ich auch den Alltag gut meistern oder dann kriege ich dies und jenes besser hin.
Weißt du, geil war die Situation, dass wir Ende des Projektes 2005, war ja dann 2006, rund um Köln gelaufen, bekamen wir eine Anfrage wieder vom Westdeutschen Rundfunk, vom WDR. Damals ging es um die Sendung Erlebnisreisen mit schmalen Reifen über die Alpen. Und da hatte man uns gefragt, ob wir nicht Lust hätten, Teil des Beitrags zu sein und dann eben vom Gardasee zum, vom Tegernsee zum Gardasee zu fahren.
Wow.
Und dann habe ich in der Truppe rumgefragt, wohlgemerkt, da waren keine Leute dabei, die irgendwie schon seit 5 Jahren fahren, sondern es waren alle, die haben im September das Jahr davor angefangen. Und die sind dann innerhalb von 4 Tagen mit mir 600 Kilometer, ich glaube 6000 Höhenmeter, 5 oder 6 Pässe gefahren, jeden Tag. Und das war schon irgendwie auch eine Leistung von der Version, weil, ja, wie soll ich mir vorstellen, wenn ich vorher nicht auf dem Rennrad gesessen habe und ich habe jetzt gerade mal 60 Kilometer. Gut, es ist das Bergische Land und wir wissen alle, dass es nicht heißt Bergisches Land, weil da Berge sind, sondern Hügel. Mhm. Und dann kommt jemand auf die Idee und sagt, dir traue ich es aber auch zu, dass du mal einen Brennerpass fährst oder Madonna den Campiglio hochfährst oder. Mhm. Und dann, ja, wenn du das sagst, und dann haben wir auf einmal 10 Leute gehabt, die gesagt haben, oh, das fahren wir. Und dann hat das allen Spaß gemacht. Es war eine Quälerei, aber wenn man dann mal 1500 Höhenmeter an einem Tag gemacht hat und ist einen Pass hochgefahren und ist oben am Passrücken, ja, und guckt dann runter ins Tal und sagt, das bin ich alles hochgefahren. Ja, und dann kommt man in den Alltag zurück und sagt, kann ich.
Super.
Ist egal, was um die Ecke kommt, kann ich. Irgendwie geht's. Ja.
Ja, das sind ziemlich gute Schlussworte, finde ich sogar.
Okay, so, sind wir schon wieder super, am Ende.
Da kommen wir eigentlich ganz wunderbar eigentlich genau zu sozusagen finalen Message eigentlich. Ja, also schaffst du das, dann schaffst du einfach alles.
Ja, es ist.
Und da hast du, wie gesagt, auch mit beigetragen. Aber ich würde ungern diese Folge so zu Ende gehen lassen, weil traditionsgemäß frage ich ja immer noch mal ganz kurz, wie läuft das Training? Wir sind ja gemeinsam auf der Reise nach Kona.
Ich dachte, du wolltest mit was Positivem abschließen.
Oha, 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 oha. Ja, ich habe schon gehört, du hattest einen kleinen Laufbandunfall gehabt.
Ja, ja, ja. Schuster bleibt bei deinen Leisten. Wenn du draußen trainierst, dann solltest du niemals drinnen irgendwas machen. Ah, nein, Quatsch. Also, wir haben einen sehr netten Laufschuhladen gefunden und ich war fest entschlossen, mir einen Laufschuh zu kaufen. Bin diverse Laufschuhe auch Probe gelaufen auf einem Laufband, was vor Ort war. Jetzt war das aber deutlich schmaler als die Laufbänder, die ich kenne aus dem Fitnessstudio. Und so war der Tollpatsch in mir geboren, der einfach mit dem linken Fuß auf den Rand trat, der feststand und während das rechte Bein quasi bei 15 km/h nach hinten weggezogen wurde und mein Knie irgendwie verdreht war, keine Ahnung, ich weiß immer noch nicht, was es ist, aber das sorgt halt dafür, dass ich seit 2 Wochen jetzt nicht laufen kann. Ich versuche wieder reinzukommen, aber das Tolle an der Sache ist ja, ich mache ja Triathlon. Triathlon, sagt das Wort ja schon, ne? Besteht aus 3 Sportarten.
Du hast jetzt noch 2 andere.
Ich habe noch 2 andere, ja. Und wir wissen ja alle, ne, das S in Triathlon kommt für Spaß, ne?
Verstehe, ja.
Das ja, also da muss ich jetzt leider durch. Ja?
Okay, verstehe. Aber das ist ja, passt ja auch auf die Folge 2, ne? Vom Schicksal eine reingekriegt, dass eine kleine Ohrfeige mal kurz zwischendurch. Aber ich sehe schon, du grinst von einem Ohr zum anderen.
Ach ja, das wird wieder, weißt du, das ist ja jetzt keine Geschichte. Das MRT hat gezeigt, es ist nichts gebrochen, gerissen oder sonst was. Das heißt, da ist irgendwas nicht so richtig in Ordnung, aber es wird heilen. Ja.
Wunderbar.
So, und von daher muss ich einfach nur abwarten. Und das kann ich total gut. Ironie Ende.
Du bist so geduldig, Peter.
Ja, wie alle Sportler kann ich es. Ne? Also ich kann mich echt aufs Sofa setzen und mir angucken, wie andere irgendwo einen Ironman finishen. Komme ich total mit klar.
Nicht.
Nicht, genau. Danke. Aber gut, ich weiß, das hat ein Ende. Ja, und auch da muss ich halt sagen, das gehört auch zum Training dazu. Ne? Das gehört auch dazu, wie im Leben zur richtigen Zeit die Geduld zu haben, um dann wieder irgendwann Gas geben zu können. Wenn ich das eine nicht mache, kann ich das andere nicht machen.
Hm.
Ja, das ist einfach so. Also, wenn es einfach wäre, wäre es Fußball.
So ist es. Sehr schön. Perfekt. Ja, also dann wissen wir jetzt eine Menge. Dann wissen wir jetzt auch, wie es dir jetzt gerade auf deinem Weg zum Ironman nach Hawaii sozusagen geht. Und ja, wir sind jetzt am Ende schon mit unserer Folge. Ich danke dir ganz herzlich für diesen Einblick, den du uns gegeben hast in dieses Projekt von 0 auf 60, auch wenn es dieses Projekt leider nicht mehr gibt. Aber ich finde, es war eine wunderbare Geschichte darüber, wie man es schafft, einfach auch Menschen eben aus dieser Komfortzone rauszuholen. Im Kleinen, aber ich glaube, dass das für die Menschen selber immer eine große Veränderung ist. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich dir weiterhin alles Gute, gute Besserung für dein Knie.
Danke dir, liebe Barbara. Ja.
Und wir hören uns dann in der nächsten Folge.
Ja, ich freue mich jetzt schon wieder drauf.
Ich mich auch. Mach's gut.
Tschüss.
Tschüss.
Zweifellos. Geschichten von Veränderungen.